Ich bin heute nicht allein, bei mir heute zu Gast Nina Strassner. Und Nina ist Mama, hat ist natürlich Kinder, ist Head of Diversity and People Programs bei SAP und verantwortet dort die Personalprogramme für 25.000 Mitarbeiter. Und ich werde mit Nina über ihre eigene Herausforderung als Mama und Führungskraft sprechen, aber natürlich auch darüber sprechen, was kleinere und mittelständische Unternehmen vielleicht auch von SAP lernen können. Also wie kann man als Unternehmen und als Unternehmer seine Mitarbeiter zu unterstützen, okay, Familie und Beruf wirklich in Einklang zu bringen. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Familie Mensch, dem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, Familie und Beruf noch besser in Einklang zu bringen. Und ich bin glücklich, Nina, dich heute als Gast zu haben. Und wenn du möchtest, stell dich gerne vor.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ein schöner Morgen, eine Tasse Kaffee habe ich. Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, was ich bei SAP mache, hast du schon gesagt. Ich bin Head of Diversity and People Programs. Darunter kann man sich alles vorstellen, aber ganz besonders kümmere ich mich eben darum, dass unser Unternehmen in den Teams divers besetzt ist, dass wir innovativ in die Zukunft starten, dass wir ein gutes Miteinander haben und dementsprechend braucht man Kampagnen, Initiativen, Programme, Hilfestellungen, Learning-Inhalte, all das zusammenzuhalten an einer Stelle. Das mache ich auch nicht alleine. Ich habe ein großes Team von Experten, die diese ganzen Bereiche, also es ist eben nicht nur Frauen, sondern auch wie Generationen miteinander arbeiten. Wir haben ein Autism-at-Work-Programm für Mitarbeitende aus dem Spektrum. Wir haben natürlich arbeiten wir rund um Menschen mit Behinderungen, wie wir die gut inkludieren können. Und alle möglichen Aspekte, die man sich so vorstellen kann, in unserem Privatleben und selbstverständlich auch Väter und alle möglichen Formen von Familie, denn ja nicht nur Mutter, Vater, Kind ist Familie, sondern auch Hobbys und Hunde und Haustiere und Eltern oder Freunde. Also wie kriegt man das im Leben zusammen? Und von Haus aus bin ich Juristin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, habe 12 Jahre eine Kanzlei geführt, bis ich die Rufe der SAP erhörte und gesagt habe, jetzt mache ich was anderes, ich muss mich verändern. Und dann bin ich wöchentlich lange Zeit zum SAP-Sitz gependelt. Morgens früh um 7 bin ich in den ICE gestiegen und von Kiel nach Walldorf gefahren. Das sind, glaube ich, 800-900 Kilometer. Und war um 14 Uhr im ersten Meeting, habe eine Brezel gegessen und das war super, wenn ich dann mal da war und bin am Donnerstag dann zurückgefahren und seit Corona Deutschland fest im Griff hat, hat sich das dann für mich geändert und bin im Homeoffice, wie du schon gesagt hast. Von daher war das für mich, wenn wir auch über Familie reden, ein wichtiger Moment. Ich sehe meine Familie seit Corona deutlich häufiger als vorher.
Okay, aber ihr wohnt nach wie vor in Kiel.
Wir wohnen nach wie vor in Kiel.
Wahnsinn. Und du hast Kinder, also für dich ist es natürlich auch eine besondere Herausforderung gewesen. Dann wahrscheinlich auch die mit dem Pendel dann von Kiel nach Walldorf ist ja auch eine große Herausforderung. Erstmal für dich die Frage, was ist dein persönliches Ziel als Mama? Was ist das so deine Vision?
Ja, das ist immer so mit so Zielen und Plänen. Ich habe mit mir Frieden geschlossen, dass sich diese Pläne permanent ändern dürfen. Also es gab Zeiten, in denen ich immer gedacht habe, wann komme ich denn endlich an? Wann komme ich denn in meiner Mutterrolle an? Meine Pläne, als ich schwanger war, ich gehe sofort wieder in die Kanzlei, sobald das Baby da ist. Ich kann ja auch einen Vater. Und dann hatte ich das Baby im Arm, den ersten 2010 war das an Silvester. Oder am 1.1. und war ganz sicher, dass ich nie wieder die Kanzlei betreten werde und 24 Stunden, 24 Jahre lang mindestens für dieses Kind da sein werde und an seiner Seite wachen werde. Und nach 6 Monaten hätte ich wahrscheinlich Geld gezahlt, wenn mich jemand wieder an den Schreibtisch gelassen hätte. Und daraus habe ich damals noch nicht viel gelernt. Das kam dann erst mit dem zweiten Kind, als sich das alles wiederholt hat und ich gemerkt habe, Alter, du wirst echt nicht klüger hier. Offensichtlich ist das ein Zustand, an den du dich gewöhnen musst, dass es nie linear läuft und dass auch die Außenwelt auf dich ein strömt, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich auch selber so Stereotype habe, mein eigenes Mutterbild total clashte mit dem, was mir vorgelebt wurde und was daran ist gut und was daran ist schlecht. Und ich glaube, das haben beide Geschlechter, dass man so mit solchen Dingen kämpft und den Kampf erst gar nicht merkt und denkt, it's me, it's not them und andersrum, it's them, it's not me. Was ist es eigentlich? Das heißt, das ist so für mich der Plan, immer noch weiter offen zu bleiben und ja zu sagen zu neuen Herausforderungen, wenn sie kommen und sie offen zu sehen. Weil, das sagt der Kasakaba Yunusi immer so schön, wir operieren selten am offenen Herzen. Also man kann tatsächlich die meisten Entscheidungen, außer die, ein Kind zu haben, über die meisten kann man wieder rückgängig machen. Ja? Und wenn was nicht funktioniert hat, dann macht man halt was anderes. Und wenn man das so leicht nimmt, dann kann man auch mal eine Herausforderung in der Hinsicht angehen und sagen, ich pendel jetzt 900 Kilometer.
Genau, könnte man ja wieder rückgängig machen.
Genau.
Aber wie war es dann, also wann bist du dann wieder in die Kanzlei eingestiegen?
Beim ersten Kind habe ich ganz klassisch, glaube ich, 1,5 Jahre Pause gemacht. Es fühlte sich überhaupt nicht mit Pause wie Pause an. Ich wurde immer aggressiver, wenn jemand sagte, Elternurlaub. Das sagen nämlich so alte Juristen noch oft. So, ah, sind Sie im Elternurlaub? Da haben wir noch in Süddeutschland gewohnt. Und ich immer so, ja geil, ey, Urlaub ist echt Schirmchencocktail und Zuckerrand und so. Das fühlt sich leider überhaupt nicht so an, außer dass ich nicht dafür bezahlt werde, dass ich 24 Stunden wach bin und schlechte Laune habe. Und bin dann, ja, nach 1,5 Jahren sind wir umgezogen nach Kiel zurück und dann bin ich mit in die Kanzlei, die wir gegründet haben, oder wir sind in so eine bestehende mit rein und hatte dadurch dann mit meinem Mann, der ebenfalls Rechtsanwalt ist, die Möglichkeit, mir das ganz gut aufzuteilen.
Genau, was waren dann für euch die größten Herausforderungen?
Auf jeden Fall dieses Vereinbarkeitsthema. Also jetzt sind die Kinder ja 11 und 8 und ich höre das irgendwie oft, so dieses, ja, also Nina, das so wie das jetzt bei euch läuft und du hast da ja auch so Glück, dass dein Mann da so mitzieht und so. Das sind oft so Sachen von allen Ecken und da meiner würde das irgendwie nicht machen und dann kommt auch oft so dieses, der hilft mir gar nicht, wo man schon so merkt, so oh, an welcher Ecke soll ich eigentlich ansetzen zu diskutieren? Ist das wirklich Hilfe oder sind sowas originäre Aufgaben, die man sich als Eltern teilt? Und das ist mir oder uns auch nicht in den Schoß gefallen. Also wir haben als Paar da schon auch echt ganz schön gerungen und wir haben auch mal tagelang uns angebrüllt oder geschmollt oder haben einfach selber sehen müssen, wie wir da unseren Weg machen und wie wir auch uns, also das ist jetzt natürlich bei uns ein sehr persönlicher Weg, den wir für uns identifiziert haben, wie schneiden wir so ein bisschen die Erwartungshaltung, die von außen auf uns reinströmt, ab und wie werden, also wie erlauben wir es uns, die Eltern zu werden, die wir eigentlich selber sind oder selber sein wollen. Wir sind sehr unterschiedlich aufgewachsen mit unterschiedlichen Role Models und das clasht dann auf so eine Familie ein. Und ich wollte alle Mutter Personen in einer Person sein. Ja, ich wollte super die super geile Anwältin sein. Ich wollte aber auch Mandalas mit den Kindern selbst klöppeln und wollte aufopferungsvoll und fröhlich im Kinderschwimmkurs sitzen. Und dann saß ich im Kinderschwimmkurs und habe festgestellt, ich hasse alles, was damit zu tun hat. Das hat dann in eine Identitätskrise geführt. Ich dachte, was bin ich eigentlich für eine Mutter? Wieso liebe ich denn Schwimmkurse nicht? Was ist denn eigentlich dabei? Habe ich Schwimmen immer gehasst? Also ganz interessante Sachen, die da so vor sich gehen. Und deswegen glaube ich auch übrigens, so schöner Turn auch zu Personalmanagement und so solche Dinge. Die Skills, die ich in dieser Zeit, also was ich mir da erarbeitet habe oder was da passiert ist, die helfen mir jetzt auch jeden Tag bei der Arbeit. Selbst als in der Managementposition, aber auch in der Empathie mit anderen, dass es einfach ein Prozess ist, der nicht aufhört und dass man immer mal wieder sagen kann, so, ach nee, ich glaube, das bin ich nicht. Das mache ich nicht.
Ich finde es ganz spannend, was du sagst. Ich glaube, Mütter haben eine Herausforderung, die Väter, glaube ich, nicht haben, weil ich glaube, als Mutter kannst du, was, wenn man jetzt den Blickwinkel der Gesellschaft nimmt, eigentlich nur es nur falsch machen. Bleibst du komplett daheim beim Kind, heißt es ja, die hat keine Ambition, das ist halt die Mama. Gehst du gleich wieder zum Arbeiten, heißt ja, das ist das Karriere-Babe, die liebt ihre Kinder nicht. Jede Mischform wird auch kritisch beäugt. Also egal, wie du machst falsch.
Ja. Ja, einmal in der Außenbetrachtung, glaube ich, aber auch in der Innenbetrachtung. Also selbst wenn man sich nur mal von der Außenbetrachtung dann löst, weil wir ja immer alle sagen, was interessiert mich, was die anderen über mich denken. Ich glaube, das lernen wir schon ganz früh, sowas zu sagen. Aber ob wir das dann auch tatsächlich fühlen oder ob es uns eigentlich doch mehr interessiert, als wir denken, ist die eine Sache. Und sich auch selber irgendwie von diesen eigenen Vorstellungen zu lösen. Ich würde aber in einer Sache nochmal einhaken. Ich glaube auch, Väter haben das. Da würde man wahrscheinlich nicht so sehr das Judgment von außen irgendwie nehmen, aber viel von innen auch. Also genau. Ich habe das im Freundeskreis und auch bei uns mitbekommen, sobald das erste Kind da war, ist so mein Mann voll in die Ernährerrolle reingesprungen und hatte, oh Gott, jetzt muss ich mich kümmern und jetzt muss ich mich um. Und meine Frau, und die hat dieses Baby, und er sah, wie ich da saß, stillend, heulend, müde. Und das setzt auch, wenn man ein toller Vater sein will, ein guter Vater sein will, diese Rolle macht einem ja auch keiner vor. Und dann glaube ich auch wirklich, dass die Generation der Väter heute, genauso wie die Frauen umgekehrt, oft auch so einen Rollenclash auch nochmal haben. Also die eigenen Väter früh ins Büro gegangen sind, spät zurückgekommen sind, vielleicht die Mittagspause auch nicht zu Hause. Also so dieses ganz, nicht bei der Geburt dabei und so. Und heute ist das schon fast eine Erwartungshaltung, dass man da dabei sein muss und so. Also auch, dass, glaube ich, auch viele Väter so einen Prozess gerade durchmachen oder beim Kinderarzt gefragt werden, wo die Mutter ist. Also auch Männer müssen da oft so, hä, was, wieso fragt denn jetzt jemand, wo die Mutter ist, wenn ich mit meinem Kind beim Kinderarzt bin? Also auch die müssen mit ganz vielen Herausforderungen leben, dass Kumpels sagen, hä, ne, bist du wieder an der Wickelfront unterwegs, wo so eine komische, was schwingt denn da mit? Was meint denn der jetzt? Will der mir einen Karren fahren? Oder was will der Typ? Woher kommt das? Die eigene Mutter, die Schwiegermutter dann jeweils, die was sagt. Der eigene Vater, der sagt, was ist mit dir hier? Bist du nicht im Büro? Oder was bist du jetzt im Wickelvolontariat? Oder was ist denn hier? Wer verdient denn bei euch das Geld? Also auch da glaube ich, je nachdem, wie stark das vorgeprägt ist und wie sehr man da verwurzelt ist, da kämpft jede Generation, aber unsere, glaube ich, echt ganz schön doll, weil dieses berufstätige Frauenthema halt auch immer stärker wird.
Ja, und die innere Zerrissenheit, wie du schon sagst, ist gerade nämlich bei vielen, vielen Männern war, die auch wirklich Karriere machen wollen, aber gleichzeitig tiefe Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen wollen und aber auch für die Kinder da sein wollen. Und es ist wirklich, wie du schon sagst, so eine innere Zerrissenheit. Habt ihr das dann für euch damals geregelt, als du noch
anderthalb Jahren... Du meinst, als wir fertig waren mit Schreien und Kämpfen und so und beleidigt sein und einander Vorwürfe machen dazwischen und sich dann wieder ganz toll finden? Wir hatten ein Privileg insofern, dass das ja ein freiberufliches Setting war. Also wir sind selbstständig, wir sind von Gerichtsterminen abhängig, das stimmt schon. Die finden eher so in der Vormittagszeit statt. Also du bist jetzt nicht um 18.30 Uhr vor Gericht, aber so um 15 Uhr schon noch. Aber das konnte man gut planen und man kann eben so Mandantschaftsgespräche auch gut legen. Und dann haben wir immer wieder neue Sachen versucht. Also ich habe sehr schnell zum Beispiel schon lange vor Corona auf so eine Online-Beratung gesetzt. Also habe sehr viel die Mandantschaft dahin auch geprägt, dass man nicht unbedingt ins Büro kommen muss, um einen echten Anwaltsberatungstermin zu haben, sondern dass das auch virtuell geht. Jetzt finden wir das selbstverständlich, aber vor 3 Jahren war das so, naja, also dann kann die dann auch die Unterlagen angucken, geht das denn eigentlich auch? Also waren da sehr kreativ und haben uns da dann auch sehr abgewechselt. Und ich muss sagen, wir haben irgendwann auch mal einen Plan gemacht und das alles mal aufgeschrieben und mal ganz ehrlich darüber geredet, was wir auch gerne machen und was wir nicht gerne machen. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass, jetzt profanes Beispiel von vorher, Seepferdchen-Schwimmkurs mein Mann nicht halb so belästigend findet und nicht jeden Schritt ätzend findet. Und ich aber tatsächlich gerne einkaufen gehe. Nur nicht mit Kindern. Ja, das ist ja der Endgegner. Das war dann natürlich das Thema. Aber als wir das dann mal so aufgeschrieben hatten, dass wir manche Dinge eigentlich nur aus Prinzip doof finden oder was da eigentlich wirklich dahinter steckt und das dann besser aufteilen konnten und ich mein schlechtes Gewissen abgelegt habe, dass ich Vorlesen vielleicht doch nicht so toll finde oder Vorsingen, wie ich dachte, und mein Mann es aber liebt. Dann haben wir das aufgeteilt und ich bin aber, habe total gerne groß Frühstück gemacht und so und fand dann das total toll und das hat mich nicht belästigt. Also das ist so ein Tipp, bin ich immer vorsichtig, muss jedes Paar ja für sich selber entscheiden. Vor allem ist es ja auch ein Privileg, wenn man das mit jemandem ausmachen kann. Wenn man alleinerziehend ist, ist es ja nochmal
Ja,
was
eben.
anderes, dann muss man ja mit sich selber streiten. Aber das mal auf den Tisch zu legen und dadurch ist auch klar geworden, was wir eigentlich beide den ganzen Tag machen. Und durch dieses Tauschen, dass er auch viel dann zu Hause an Arbeit geleistet hat und ich im Büro, hatten wir durch den identischen Beruf, den wir haben, sehr viel Möglichkeit, Verständnis für den anderen zu entwickeln. Also, dass ich dann auch gemerkt habe, wie ätzend es ist, wenn man nach so einem krassen Kanzleitag nach Hause kommt und dann steht da ein schlecht gelaunter Mann, der einem ein heulendes Baby in den Arm drückt und sagt, ich gehe jetzt erstmal ein Bier trinken. Ja, so wie ich vorher gesagt habe, ich gehe jetzt erstmal meine Freundin anrufen. Ja, weil sich der ganze Tag das irgendwie so aufgebaut hat, wie anstrengend das ist. Ja, dann noch liebevoll zu sein und all das. Also das hat schon sehr geholfen bei uns.
Okay, und jetzt noch kurz, bevor wir ins Berufliche gehen, also was Unternehmen von SAP lernen können. Die Frage, okay, wir sind alle jetzt im Homeoffice, mehr oder weniger, oder wahrscheinlich alle, die zuhören, sind im Homeoffice. Und wie organisiert ihr euch jetzt heute?
Ich bin den ganzen Tag in virtuellen Meetings. Also das muss man echt sagen. Das hat, ich habe vollmundig, als Corona sich so abzeichnete, auch Blogartikel geschrieben mit, ach, wie toll, jetzt haben wir ja viel mehr Zeit. Jetzt müssen wir uns ja morgens nur noch zur Hälfte anziehen und wir müssen auch nicht mehr schminken und wir müssen auch nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren oder mit den Öffentlichen. Das wird ja toll, dann können wir endlich ein Familienfrühstück machen. So, oder Chinesisch lernen oder Brot backen oder so. In meinem Fall hat es überhaupt nicht funktioniert. Also diese Zeit ist einfach verschwunden, wo auch immer sie ist, in einem Raumzeitkontinuum. Ich weiß es nicht, aber sie ist nicht bei mir geblieben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Yoga mache oder mit meinen Kindern noch geduldiger morgens in der Badewanne sitze oder so. Also keine Ahnung, wo die hin ist. Ich habe sehr viel, also weil wir das auch alle selber auch immer noch lernen mit diesen virtuellen Meetings, also auch bei SAP dieser Prozess. Wir hatten vorher schon viel im Homeoffice, 2,5 Tage im Schnitt, aber dass man jetzt gar nicht mehr über den Schreibtisch rüberrufen kann, sondern wirklich für jeden Kokolores eigentlich eine Chatnachricht, eine E-Mail oder ein kleines Meeting einstellen muss, das üben wir alle auch noch. Läuft gar nicht so schlecht, aber könnte noch besser sein. Und er macht viel, als es die Sportvereine und Schule und so noch offen hatte, hat das sehr viel mein Mann übernommen. Und dann ist aber irgendwann Screen Pause. Ich mache jetzt den Computer viel selbstbewusster zu als noch vor ein paar Monaten. Dann ist wirklich dicht. Ich lege das Handy auch weg und gucke dann abends nicht mehr drauf. Und Kaba, den ich vorher schon zitiert habe, hat so eine schöne Signatur in der E-Mail. My working hours might not be your working hours. Please don't feel obliged to respond. Nur weil er um 23 Uhr eine E-Mail schreibt. Und ich habe jetzt die Freiheit, mich eben auch sonntags hinzusetzen oder abends um 22 Uhr. Aber nicht, weil ich noch arbeiten muss, sondern weil ich einfach zwischen 14 und 16 Uhr Yoga gemacht habe und Homeschooling gemacht habe. Also Homeschooling übernehme ich zum großen Teil, und alles mit Umherfahren und sowas macht mein Mann.
Okay. Nina, es ist ja bekannt, dass SAP unheimlich viel für ihre Mitarbeiter macht.
Wir müssen, es ist wichtig, jetzt kam nämlich gerade ein Kind, das mich zum 24. Mal fragt, ob es computern darf. Es hat es vor einer Viertelstunde das letzte Mal gefragt.
Es ist aber auch wirklich eine relevante Frage. Also da kann man schon mal
alle 15 Minuten. So 36 Mal am Tag kann man das schon fragen, ob man das iPad haben darf. Es kann ja sein, meine Stimmung hat sich innerhalb von 5 Minuten hart geändert.
Ja, schön. Ich versuche es nochmal. Also ich hoffe, das ist allen bekannt, dass SAP unheimlich viel für ihre Mitarbeiter macht. Ich nehme das immer so wahr in der Außenwahrnehmung und ich habe auch schon die Gelegenheit gehabt, mit vielen, vielen SAP-Lern, SAP-Lern gesprochen, die unheimlich begeistert sind. Und ich hau jetzt mal was raus und ich sage, okay, ja klar, SAP ist ein Riesenunternehmen, hat Zehntausende von Mitarbeitern, bei denen läuft's, da geht's richtig gut. Klar, die können sich das natürlich auch leisten finanziell. Mhm. Was sagst du da dazu?
Ja, kenne ich. Werde ich nicht das erste Mal gefragt. Und ehrlich gesagt, ich sehe das, also ich kenne den Gedanken noch von früher, ja, dass ich auch immer dachte, so ja, können vor Lachen. Ja. Witzig, witzig, mein Büro muss auch besetzt sein und zwar von 7 bis 19 Uhr, weil da Mandanten wollen irgendwie, dass man durchkommt und so weiter und so fort. Aber der wichtigste Schritt, und der war es auch vorher in der Freiberuflichkeit und ist es jetzt auch, ich habe das Mindset bei der, sagt man ja so schön buzzwordig, Mindset bei der SAP sofort vorgefunden, deswegen bin ich auch mit schönen wehenden Fahnen da hingelaufen, dass ich den Boden nicht neu bestellen musste, sondern da schon viel war. Es ist zum Teil eine Frage von Empathie und von Flexibilität. Also maximale Flexibilität ist eigentlich etwas, was erstmal kein Geld kosten muss, denn der Anfang dessen ist die Frage, jeden einzelnen Mitarbeiter bei uns, wir müssen nämlich 25.000 fragen. Jemand, der ein kleineres Unternehmen hat, muss vielleicht nur 20 fragen. Das könnte nämlich auch ein Vorteil sein, ja, weil die der Kontakt ja viel direkter ist. Was brauchst du wirklich? Also wie möchtest du arbeiten? Was brauchst du? Mal diese Horizonte aufzumachen und zu sagen, stell dir vor, es wäre Glücksbärchitag und du könntest jetzt alles umsetzen. Ja, was wäre das? Das bedeutet ja nicht, dass man in eine Konsumentenhaltung gehen kann als Angestellte oder als Arbeitnehmerin und sagen kann, so will ich das. Aber allein die Tatsache, dass ich gefragt werde und gezwungen werde, plötzlich auch zu formulieren und auch Vorschläge zu machen, weil es ist, auch das machen wir, Beschweren ist einfacher als den zweiten Halbsatz auch zu machen. Wie sollte es stattdessen sein? Mhm. Ja, das merken wir jetzt bei Corona auch. So, ja, Homeschooling nervt alle. Wie sollte es, das ist ja voll doof. Ja, okay, haben wir jetzt eine Woche gesagt oder zwei? Schatz, wie wollen wir es denn jetzt eigentlich machen? Wie kann denn die Lösung dafür sein? Und wenn man dann die Mitarbeitenden auch so ein bisschen aufeinander, im positiven Sinne aufeinander loslässt und sich mit, dass die miteinander in medias res gehen müssen, kommen ganz kreative Sachen dabei raus und man merkt plötzlich, dass ganz viel auch im Kopf ist, wie beim Thema, was wir vorher schon hatten, weil man das schon immer so gemacht hat. Wir wollen alle nicht so sein, wir wollen uns alle das Label geben, wir gucken nach vorne, aber dieses, ja, aber dann kann ja das passieren, dann kann ja das passieren. Ja, warten wir doch mal ab, ja, ob es passiert. Und wenn das passiert, dann machen wir es rückgängig. Und das ist nicht so, dass wir das bei der SAP nicht auch haben, ja, dass wir da viel, viel selber auch denken, boah, aber dann passiert ja das und oh, dann passiert ja das. Und wenn man dann aber Führungspersönlichkeiten hat, und das hat jeder auch im Unternehmen, die sagen, ja, lass aber trotzdem mal versuchen. Das ist doch egal, ist ja noch nicht, wenn wir immer vom Bedenken her, Bedenken tragen, von rechts nach links, wir das machen, kommen wir nicht vorwärts. Das heißt, sowas wie flexible Arbeitszeiten insofern einzuführen, dass man sagt, ja, wenn ihr ganz flexibel arbeiten wollt oder ihr wollt alle nur noch 4 Tage arbeiten und 5 Tage Geld verdienen zum Beispiel. Ja, populärer Wunsch, finde ich auch gar nicht so unangebracht. Dann sollen sie sich zusammensetzen und überlegen, wie sie das untereinander aufteilen, ja, dass das funktioniert. Und wir haben das in der Kanzlei zum Beispiel so gemacht und ich habe gesagt, ja, gucken wir uns das an, ob das funktioniert und ich will einfach nur, dass sichergestellt ist, dass immer irgendjemand ans Telefon geht. Also wer auch immer, macht das untereinander aus. Ansonsten ändert sich nichts, außer halt 4 Tage statt 5 Tage. Und es hat perfekt funktioniert, weil auch die Bereitschaft, dann mal kurz ins Büro zu kommen und für jemand anderen einzuspringen, viel höher wurde. Die Krankheitszeiten gehen in den Keller. Man kann total entspannt Mittagstermine buchen, zum Zahnarzt gehen, mit den Kindern Ergotherapie machen, keine Ahnung. Das sind so Kleinigkeiten. Und sich so ein bisschen frei zu machen von diesen Regularien. Ja. Muss der Elternzeitantrag 7 Wochen vorher da sein? Ja, gesetzlich ist das so. Aber muss ich als Arbeitgeber denn auch darauf in allerletzter Konsequenz bestehen, dass er schriftlich ist und unterschrieben ist und in dem Format und so? Also man kann sich viele Hürden bauen, man kann sie aber auch abbauen. Man kann auch sagen, wir bekommen das hin. Ja, wir bleiben miteinander in Kontakt. Also maximale Flexibilität ist es eigentlich, und sich wirklich zu überlegen, wo können wir einfach mal sagen, ja, mach mal. Wir gucken mal, wie es wird.
Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Also wirklich auch mal in die Diskussion geben mit den Mitarbeitern, was braucht ihr eigentlich wirklich? Sich die Vorschläge anhören, im Idealfall gestalten die Ideen und die Mitarbeiter selber und dann einfach offen und mutig sein, auch auszuprobieren. Und das vielleicht auch als Experiment zu betrachten und dann einfach das wirklich, wie du schon gesagt hast, nach einem Jahr zu bewerten und sagen, okay, hey, wie war es denn jetzt eigentlich? Hat es funktioniert? War immer jemand am Telefon? Was haben die Krankheitstage gemacht? Was macht die Mitarbeiterzufriedenheit?
Genau. Die Verantwortlichkeiten kann man auch ruhig zurückspielen. Also man kann auch eine Führungskultur so leben, dass man Verantwortung auch zurückgibt und sagt, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet und ihr als Team so arbeiten wollt, ja, dann trage ich das mit. Dann seid ihr verantwortlich mit meiner Hilfe, dass es auch funktioniert. So. Ja. Und das gibt, ist mal ein blöder Vergleich, Mitarbeitende mit Kindern zu vergleichen, aber man hat dasselbe auch in der Familie. Es kennt eigentlich jedes Elternteil, wenn man den Kindern oft die Verantwortung zurückspielt und sagt, ja, okay, wenn das so laufen soll, so, und ihr das so haben wollt, dann müsst ihr das aber auch miteinander klären. Ja, dann legen wir die Zimmer zusammen. Wenn ihr jetzt unbedingt jeden Abend beieinander im Zimmer schlafen wollt, das machen wir dann jetzt, dann müsst ihr aber auch damit klarkommen, dass ihr diesen Raum nicht mehr für euch alleine habt. Ja, also macht euch das klar. Je älter die Kinder sind, umso besser funktioniert das natürlich. Und jetzt haben wir ja mit Erwachsenen zu tun. Das heißt, man merkt schon diese Selbstverantwortung, die dann da dahinter steckt. Das ist ja oft das, dieses selber dann auch dafür einstehen müssen, was man gefordert hat. Ne? Ja. Für diese Flexibilität, das ist ja keine Einbahnstraße, die muss ja dann auch andersrum da sein.
Ja, ich finde das ein spannender Gedanke. Ich habe mir auch als Frage aufgeschrieben, damit Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich gelingt, welche Rolle hat der Arbeitgeber, welcher der Arbeitnehmer? Weil ich bin ja auf der Seite, der sagt, okay, hey, der Arbeitgeber ist der Arbeitgeber, aber was ist meine Rolle als Arbeitnehmer? Ich kann auch dafür sein, dass mein Tag strukturiert ist, dass ich das mit innerhalb der Partnerschaft klar kriege, dass ich an meiner mentalen Fitness arbeite, dass ich vielleicht irgendwie versuche, mal 20 Minuten am Tag für mich zu haben. Das ist ja alles letztendlich auch meine Rolle als oder wäre meine Rolle als Arbeitnehmer oder als Führungskraft, als Unternehmer, wie auch immer. Wie siehst du das? Welche Rolle hat der Arbeitgeber, welche hat der Arbeitnehmer?
Na, der Arbeitgeber hat schon die Impulsrolle. Also ich glaube schon fest daran, dass man als Arbeitgeber insofern in Vorleistung gehen muss in einigen Bereichen. Und zwar im Bereich Flexibilität und im Bereich Vertrauen. Ja, also Vertrauen muss etwas sein, was ich vorschieße und was sich nicht jemand mühsam erarbeiten muss. Das heißt, vertraue den Menschen, die du eingestellt hast, hat dich ja niemand gezwungen, ja? Manchmal schon, ja, aber vertraue den Menschen, die wissen schon selber, was am besten für sie ist. So. Und das wird in der Regel, wenn man das Vertrauen vorschießt, wird es auch zurückkommen. Ganz viel, das weiß ich auch noch aus der anwaltlichen Praxis, ganz viele Probleme und verhärtete Fronten entstehen durch mangelnde Kommunikation und mangelndes Vertrauen auf beiden Seiten. Dass man also sagt, oh Gott, der ist aber so drauf, ich nehme jetzt nochmal das mit dem Elternzeitantrag, wenn das irgendwie einen Tag später da ist erst, ich muss das schriftlich, weil sonst lässt er mich über die Klinge springen und dann kündigt er mich. Mhm. Und andersrum sitzen die Arbeitgebenden da und sagen, ey, ich brauche Planungssicherheit. Das kann nicht sein, dass hier einfach zu Hause, dass ich irgendwie 3 Tage vorher höre, ich bin dann übrigens mal weg. Ja? Ja. Interessant ist, wenn man diese beiden Parteien vorher an einen Tisch setzt, rechtzeitig, und die permanent miteinander im Austausch sind, dann entsteht diese Problematik überhaupt nicht, auch nicht mit der Rückkehr. Ja? Also wie viel Beratungen ich in dieser Hinsicht hatte, die einfach hätten vermieden werden können, wenn ein wenn eine vertrauensvolle Kultur herrscht. Das heißt nicht, dass immer Frieden ist. Ja? Man kann sich auch echt mal ansehen und sagen, ey, das geht echt zu weit. Dann muss es aber auch möglich sein, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal dasteht und sagt, das geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten. Mein Vorschlag wäre aber dieser. Also das würde ich wirklich immer empfehlen, Vorschläge zu machen, wie es anders und besser laufen könnte. So, okay. Und wenn das auf beiden Seiten läuft und die Vertrauenskultur vorherrscht, dann kommt man da auch miteinander ins Rollen.
Top. Ich habe aufgeschrieben, Vertrauen, es ist total wichtig, Flexibilität und gepaart mit einer proaktiven Kommunikation, dass man halt wirklich in den Austausch geht frühzeitig.
Braucht halt Mut, ne? Und braucht eine Kultur, in der man sich das traut, und das ist einfach auch von beiden Seiten, und ich finde, es kann sich auch jede Führungskraft dem mal stellen und sagen, ich gebe dir die ganze Zeit Feedback und ich gebe hier die ganze Zeit vor und mache Personalentwicklung und wie auch immer. Das ist halt auch keine Einbahnstraße. Das kann man sich auch gerne von seinen Mitarbeitenden mal einholen, dass man sagt, hey, was braucht ihr denn von mir? Wo kann ich besser werden? Was hat euch gestört? Das tut echt weh. Habe ich auch gemacht mit meinem Team, war sehr schmerzhaft. Aber im Nachhinein total wichtig und hat für gegenseitiges Verständnis gesorgt.
Ich finde die Reflexionsfähigkeit als eine der Kernkompetenzen eigentlich bei Führungskräften, sich immer mal wieder selber zu hinterfragen oder auch wirklich die spannenden, wichtigen Fragen seinem Team zu stellen.
Ja, muss man sich trauen.
Muss man sich trauen. Liebe Nina, wir sind jetzt schon über die Zeit. Ich weiß, du hast gleich im Anschluss den nächsten Termin. Wenn jemand etwas mehr über dich erfahren möchte oder was ihr so bei SAP macht, was ist die richtige Anlaufstelle?
Ich selbst bin die richtige Anlaufstelle. Also man kann uns einfach erreichen über die sozialen Netzwerke. LinkedIn beispielsweise, sind wir aktiv, ist das Team aktiv, ist auch Kava aktiv, der ja da auch der Leuchtturm ist, unter dem wir da operieren können und machen können und vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Ich selbst auch. Also darüber bin ich gut zu erreichen.
Verlinke ich natürlich alles. Nina, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in deine Arbeit, aber vor allem auch auf die private Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Sehr zu schätzen. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und allen Zuhörern herzlichen Dank fürs Zuhören und einen großartigen Tag.
Das wünsche ich euch auch. Macht's euch gut. Bleibt gesund.